Freut euch im Herrn. Alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. So schreibt es der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, in dem Brief in Kapitel 4 und Vers 4. Und damit wollen wir uns heute ein weiteres Mal beschäftigen mit einer Freude, die nicht versiegen kann. Bevor wir das tun, wollen wir noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Lass uns noch einmal aufstehen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du derjenige bist, der das Gesetz erfüllt hast, dass du uns Gerechtigkeit geschenkt hast durch den Glauben und aus Gnade allein. Alle, die wir dir gehören, haben eine Freude, die nicht vergehen kann. Wir danken dir für das wunderbare Vorrecht, das du uns geschenkt hast, dass wir uns auch hier versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören, damit wir wachsen dürfen in der Erkenntnis deines Willens, damit wir erkennen, was dir Freude bereitet. Herr, wir preisen dich und bitten dich, gib uns offene Ohren, ein offenes Herz. Und Herr, vergib auch unsere Schuld, wo wir deinem Gesetz nicht treu waren, wo wir übertreten haben, was du gesagt hast. Reinige uns. Herr, erneuere du die Freude in unserem Geist, dass wir dir dienen mit ganzer Hingabe, mit aller Freimütigkeit davon sprechen können, was du getan hast. Anbetung sei dir, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, wir haben uns beim letzten Mal mit dieser Freude beschäftigt und es geht noch einmal um diese Freude, die nur im Leben eines Gotteskindes existieren kann. Und das haben wir beim letzten Mal deutlich gemacht, dass das der Fall ist. Sie ist eine Freude, die nie aufhört. Sie ist eine Freude, die sogar nicht mit deinem Abscheiden von der Erde erlischt. Sie ist eine Freude, die auf den geistlichen Wahrheiten des Wortes Gottes fußt. Sie hat eine Grundlage. Sie ist nicht eine Freude, die auf irgendwelche Umstände angewiesen ist, die es in der Welt gibt, die eine Hochstimmung in deinem Gemüt dafür sorgen. Letzten Sonntag habe ich kurz verdeutlichen wollen, dass diese Freude nur in Gott zu finden ist. Er ist die einzige Quelle für diese Freude. Sie ist niemals in den löchrigen Zisternen dieser Welt zu finden. Und die Freude der Gottlosen ist bestenfalls wie diese löchrigen Zisternen des Volkes Gottes, die sie sich ersatzweise gegraben hatten, nachdem sie die wahre Quelle des Lebens verlassen hatten. Erinnert ihr euch an den Propheten Jeremia, der das so deutlich machte? Wir haben im Schnellgang gesehen, dass das Volk Gottes durch das Verlassen der wahren Quelle des Lebens in der Trauer statt wahrer Freude endete. Sie mussten Trauergesang lernen, statt zu jauchzen und zu frohlocken in Freude. Und ich möchte einen wichtigen Punkt hier heute Nachmittag ergänzen, den ich beim letzten Mal wohl anklingen lassen habe, aber nicht sehr, sehr ausgeführt habe. Und zwar geht es dabei um die Tatsache, dass Freude nicht ein Endziel in sich selbst ist. Freude an sich ist nicht ein Endziel in sich selbst. Gott will nicht lediglich erreichen, dass du eine Frohnatur bist, dass du immer ein Grinsen auf dem Gesicht hast. Gott will nicht lediglich Menschen damit segnen, dass sie sich fröhlich verhalten können, dass sie immer fröhlich sein können und immer ein Lied singen können. Er will nicht einfach eine lachende und eine glückliche Schar von Nutznießern des Glaubens hervorrufen. Das ist nicht Gottes primäres Anliegen. Er will nicht nur Freude um deinetwillen. Nein, Gott will, dass du dich an ihm freust, weil die Freude am und im Herrn der Aspekt ist, der durch uns am deutlichsten Gottes Herrlichkeit ausdrückt. Nun, das ist ein wesentlicher Unterschied in der Qualität unserer Freude zu der Freude, die die Welt empfindet, wenn sie in Hochstimmung ist. Ich sage es noch einmal. Gott will, dass du dich an ihm freust, weil die Freude an ihm und im Herrn der Aspekt ist, der durch uns am deutlichsten seine Herrlichkeit ausdrückt. Und die Freude am Herrn ist somit der Qualitätstest der wahren Freude. Hier ist ein schwacher Vergleich und ihr Verheirateten versteht das besonders. Wenn ein Ehepartner und wenn Ehepartner sagen, dass sie einander lieben, aber sich einander nicht freuen können und intim keine freudige Gemeinschaft pflegen, dann ist etwas ganz gehörig faul. Ist einfach etwas total daneben. Dann lebt ihr in einem gestörten Verhältnis zueinander. Dann gibt es Sünde in eurem Leben, die unbedingt ausgeräumt werden muss. Und wenn du dich nicht an Jahwe erfreuen kannst, dann lebst du also entweder gerade in Sünde oder du kennst ihn einfach noch gar nicht. Denn Jahwe Gott ist die Freude eines wahren Christen. Und die Betrachtung des Herrn muss Freude auslösen und die Verbundenheit mit ihm, das ist das in ihm sein, die Freude im Herrn, die generiert Freude. Das Verbundensein mit ihm generiert Freude. Das Betrachten Jahwes generiert Freude in dir. Du schaust an, wie er ist. Du schaust auf sein Wesen. Du siehst auf seine Vollkommenheiten und du musst dich einfach freuen. Du siehst seine Werke an und du denkst, wow, was für ein Gott. Wunderbar. Und die Beziehung zu Gott ist nicht eine theoretische, sondern eine freudige Praxis. Ein Kind Gottes kann von seinem Gott nicht genug bekommen. Und es ist ähnlich wie bei einem Ehemann, der sich an dem Anblick und der ehelichen Gemeinschaft mit seiner Frau ergötzt und erfreut. Wenn das nicht so ist, dann stimmt was nicht. Gott sucht also in deiner Freude an ihm seine Ehre. Ich sag's nochmal. Gott sucht in deiner Freude an ihm seine Ehre. Du drückst in der Freude an Gott seine Herrlichkeit aus. Und ich habe es schon oft gesagt, wir kommen nicht in den Gottesdienst und sagen, okay, jetzt hören wir wieder auf Gottes Wort. Das, was wir hören aus Gottes Wort, löst in uns Freude aus, denn es sind die Wahrheiten Gottes. Wir lernen über unseren Gott. Und diese Freude soll sich mehren. Du sollst immer mehr Erkenntnis besitzen. Und je mehr du erkennst von Gott, desto mehr Freude kannst du erleben. Und bei uns Ehepartnern ist es vielleicht nicht immer der Fall. Je mehr meine Frau mich kennenlernt, desto mehr lernt sie auch meine Fehler kennen. Und trotzdem, unser Herr ist perfekt. Und je mehr wir von ihm kennenlernen, desto mehr können wir uns freuen. Du sollst immer mehr Erkenntnis besitzen. Und das nicht um deiner selbst willen, diese Erkenntnis mit anderen Menschen teilen. Und so mehrt sich die Ehre Gottes auf dieser Erde. So mehrt sich die Freude am Herrn auf dieser Erde. Die Freude an Jahwe ist das auch das, was Gott uns gegeben hat, damit wir im Zeugnis für den Herrn Jesus Christus und unseren dreieinen Gott gestärkt werden. Ihr Lieben, unsere Freudlosigkeit bringt uns nirgends hin. Aber wenn du von etwas überzeugt bist, wenn du etwas Neues gekauft hast und du bist absolut davon überzeugt und du hast was ganz Tolles zu Hause und du möchtest das am liebsten jedem zeigen, jedes Kind macht das übrigens. Die sagen immer, Mama, guck mal, Mama, Papa, guck mal, ich habe was, guck mal, was ich schon kann. Und wir haben Freude an Dingen, die wir manchmal kaufen und sagen, guck mal, was ich mir erworben habe. Aber wir haben einen großen Gott und wir freuen uns an unserem Gott, nämlich an der Tatsache, dass er uns liebt, dass er uns zuerst geliebt hat und dass wir daran Freude haben, dass er uns unsere Sünden vergeben hat, wenn wir an ihn glauben. Diese Freude an unserem Dreieinen Gott ist der Antrieb der Mission. zu der uns der Herr Jesus Christus berufen hat. Ihr Lieben, Mission, wisst ihr, warum Mission existiert? Mission existiert, weil es an Anbetern auf dieser Welt mangelt. Das ist der Grund, warum wir in die Mission gehen, warum wir evangelisieren. Der Grund dafür ist, es mangelt an Anbetern auf dieser Erde. Und da wir nun voll von Freude am Herrn und im Herrn sind und daran gekoppelt auch voll von Liebe sind, ebenso wie alle die anderen Facetten der Geistesfrucht in uns haben, und weil Freude über die Erlösung unserer Seelen herrscht, gehen wir hinaus an Hecken und Zäune und erzählen den Menschen von unserem großen Gott, dass er ein Rettergott ist. Wir erzählen den gottlosen, verlorenen und elenden Menschen dieser Welt das Evangelium von Jesus Christus, der der Grund unserer Freude ist. Und es ist der Hauptpunkt für die Existenz unserer Freude. Freude ist also nicht in erster Linie da, dass du denkst, ha, ich kann freudig sein, ich bin einfach ein glücklicher Mensch. Nein, die wahre Freude behältst du nicht für dich selbst. Wahre Freude ist dazu da, dass sie dich antreibt, unseren Gott groß zu machen, ihn zu verkündigen. Wenn sich dann Menschen von ihrem Unglauben abkehren und sich Gott hinwenden, dann wird Gott auch durch sie angebetet und durch ihre Freude geehrt. Seht ihr, wir wollen Freude auf dieser Welt vermehren, damit Gott angebetet wird, damit Gott die Ehre erhält, die ihm gebührt. Der Zweck dieser Freude liegt also in der Herrlichkeit und Verehrung Gottes. Und diese Freude ist unverwüstlich. Sie versiegt nicht. Sie kann uns nicht genommen werden, weil sie auf den unvergänglichen Wahrheiten der Heiligen Schrift beruht. Wenn das Wort vergehen würde, wenn die Bibel irgendwann ein Ende hat und jemand sagt, ach, das stimmt alles nicht so richtig, dann würde unsere Freude auch enden. Aber da Gott, so wie sein Wort, der ewige Gott ist und wir ein ewiges Fundament haben in diesen Wahrheiten, kann auch die Freude nicht vergehen. Denn wir freuen uns daran, was wir daran lesen. Die Psalmisten drücken das immer wieder aus. Im Psalm 119 sagt der Psalmist, deine Worte sind meine Freude. Ich begehre sie. Ich begehre sie mehr als alles andere. Sie sind mir köstlicher als irgendein Schatz. Nun, diese Freude kann nicht genommen werden, weil sie auf den unvergänglichen Wahrheiten der Heiligen Schrift beruht und auf seinem ewigen Wort gegründet ist. Und zwar geht es so. Gott in seiner Barmherzigkeit schenkt uns, die er vor Grundlegung der Welt ersehen hat als seine Erwählten, er schenkt uns den Glauben. Und Glaube ist eine Gabe Gottes. Paulus macht das so deutlich. Wenn ihr in Epheser 2 lest, und wir haben diese Stelle oftmals aufgeschlagen, da heißt es, der Glaube ist eine Gabe Gottes. Warum? Damit du was nicht tust. Dich nicht rühmst. Du sollst dich nicht rühmen. Das ist Gottes Werk in dir. Gott hat dir Glauben geschenkt. Du kannst nicht losgehen und sagen, ha, ich bin Intellektuellus und ich kann alles erkennen, was hier in der Bibel steht, weil ich so klug bin. Nein, 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 nein. Gott hat dir Glauben geschenkt. Und das ist für die ganz Einfachen in unserer Kultur, die ganz einfachen und niedrigen Menschen in unserer Kultur, so wie Intellektuelle. Die können das auch erkennen, aber nur, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Nun, wem gebührt deshalb auch die Ehre für unseren Glauben? Logische Schlussfolgerung, demjenigen, der sie uns gegeben hat. Gott gab uns Glauben, also gebührt ihm auch die Ehre für unseren Glauben. Ihm selbst, ihm allein. Gott hat uns erlöst, nicht wir uns selbst. Und wie diese Erlösung zieht er auch in unserem Leben ein. Und mit dieser Erlösung zieht er in unser Leben ein. Er schenkt uns die Freude an dieser Erlösung und an sich selbst. und er zieht ein in eine immerwährende Gegenwart. Er ist immer da. Er gab uns seinen Geist und bewohnt uns seither durch den Heiligen Geist. Gott der Vater und Gott der Sohn sind durch den Heiligen Geist in uns anwesend. Sie leben in uns, Plural, hat Jesus einmal benutzt. Da sagt er, wir werden in ihnen Wohnung nehmen, an denen, die ihn lieben. Der Geist Gottes nun hat in dem Kind Gottes eine wesensmäßige Veränderung bewirkt. Und falls ihr das nicht wisst, was Wesen ist, also das Wesen einer Ente ist, dass sie quakt und dass sie vielleicht auch fliegen kann. Ne? Enten können fliegen. Genau. Ein Igel, der kann nicht fliegen. Aber stellt dir vor, jetzt kommt jemand und sagt, hier ist die Ente und ich mache aus diesem Ente einen Igel. Auf einmal kann die Ente sein wie der Igel, weil sein Wesen wurde verändert. Und so sind wir. Wir wurden verändert. Während du als Unerlöster und Sklave der Sünde die Werke des Fleisches hervorgebracht hast, wirkt der Heilige Geist jetzt und fortwährend in dir, was ihm gefällt. Vorher konntest du nicht anders als nur sündigen. Du warst versklavt in Sünde. Aber durch den Glauben an Jesus Christus und sein Opfer, sein Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha, bewirkt er eine Wesensänderung. Und diese Wesensänderung ist nicht einfach eine neue Kalibrierung, eine neue Ausrichtung der Menschen. Es ist nicht eine Reparatur des alten Menschen. Nein, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, und ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Seht ihr, wir sind nicht mehr die alten Menschen. Den alten Menschen kennen wir nicht mehr. Wir sind neu, wir sind absolut neu gemacht, außer unser äußerlicher Mensch. Der muss noch erlöst werden. Wir warten immer noch auf die Erlösung unseres Leibes. Aber der innere Mensch ist neu. Die größte Veränderung in unserem Leben hat bereits stattgefunden, als wir gläubig wurden. Es wird keine größere Veränderung geben. Du bist ein neuer Mensch. Und der Geist Gottes bringt daraufhin in und durch uns eine herrliche, wie habe ich das letzte Mal gesagt, facettenreiche Frucht. Wobei ich bei Facetten von einem Diamanten sagen würde. Aber eine vielseitige, schöne Frucht. Und das haben wir letztes Mal gelernt. Im Galaterbrief heißt das, dass die Frucht des Geistes ist Liebe, sie ist Freude, sie ist Frieden, sie ist Langmut. Sie ist Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese neuen Seiten dieser Frucht, sie treten auf in dem Leben eines veränderten, eines neuen Menschen, einer neuen Schöpfung. Und dabei können unerlöste Menschen gewisse Dinge imitieren. Und sie sehen äußerlich auch so aus, als könnte man lieben und könnte man freundlich und friedlich und treu sein. Aber das, was hier der Geist Gottes hervorbringt, ist ein göttliches Werk und dient immer der Verherrlichung Gottes. Und das kann ein ungläubiger Mensch nicht tun. Wie gesagt, ist hier eine Frucht und die Elemente sind miteinander verknüpft, verbunden. Und wenn wir sagen, wir haben Freude im Herrn, dann haben wir auch was? Liebe. Vorhin habe ich gesagt, diese Freude ist nicht dafür da, dass wir als Selbstzweck nur freudig herumlaufen, als frohe Natur durch die Gegend springen, bis wir tot sind und dann ist vorbei. Nein, wir sind dazu geschaffen, dass wir diese Freude im Herrn anderen sagen und anderen sagen, was unser Gott getan hat. Genauso von der Liebe unseres Gottes. Denn er hat uns zuerst geliebt und jetzt lieben wir ihn, weil wir verändert worden sind. Wir sind neue Menschen. Und wir haben nicht nur Freude, sondern wir haben auch Frieden. Wir kommen absolut zur Ruhe. Wir sind nicht mehr im Krieg mit Gott. Wir sind keine Feinde Gottes mehr. Wir gehören zum Haushalt Gottes. Wir gehören zur Familie Gottes. Und das ist, was Gott bewirkt. Und das ist Anlass zu großer Freude, zu einer Freude, die nicht erlöschen wird. Sie wird kein Ende haben. Nun, in einen Christus lebender Mensch ist deshalb voll Freude, er ist voll Liebe und Friede und Langmut und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das Wesen, das einen neuen Menschen in Christus ausmacht. Wenn wir fragen, wie sind Christen? Dann kannst du beruhigt zu diesem Text gehen und kannst sagen, so sind Christen. Nun sagst du ja, ich bin aber gar nicht immer treu. Ich bin gar nicht immer geduldig. Da stimmt doch irgendwas. Dann ist das doch zum Ende gekommen, die Freude. Nein, die kommt nicht zum Ende. Und obwohl wir dieses Wirken des Geistes durch unsere Sünde vorübergehend hemmen können, so wie wir gelernt haben, auch aus dem Thessalonicher Brief, wir können den Geist Gottes dämpfen, wir können ihn betrüben und dann bringt er diese Früchte nicht hervor, sondern dann sind wir eher traurig und dann wird Gott auch eine Traurigkeit bewirken, eine Traurigkeit, die uns hoffentlich wohin bringt? Zur Umkehr und zur Buße, dass wir sagen, Herr, vergib mir, dass ich meinen eigenen Willen lebe und nicht das lebe, was du lebst. Und so bleiben, wenn wir sündigen, die Wirkung des Heiligen Geistes werden gehemmt. Aber sie bleiben dennoch ein Wesensmerkmal eines Christen. Gott bringt uns immer und immer wieder zur Reinigung von Sünde. Oh, wir laufen hier nicht in dieser Welt herum als Christen und schweben über der Erde und sagen, wir haben es geschafft. Paulus sagt, nicht, dass ich es ergriffen hätte. Ich jage aber dem nach, diesem Ziel, diesem Endgültigen Ziel, Christus zu sehen und auch heilig zu sein in absoluter Perfektion, das haben wir nicht. Deshalb reinigen wir uns. Und Gott gebraucht mitunter unsere Geschwister, um diese Reinigung zu bewirken, damit wir zu Buße kommen. Manchmal merken wir das nicht. Wir merken, irgendwie bin ich nicht freudig und jemand anders beobachtet dein Leben und sagt, du, ich habe das schon gesehen, dass du bist überhaupt nicht mehr fröhlich Und dann habe ich auch festgestellt, was du denkst und was du gesagt hast. Hast du da ein Problem mit der Sünde? Irgendwie kann ich dir irgendwie wieder zurechthelfen? Und ja, der Christ, der nimmt diese Ermahnung an. Und dazu haben wir uns auch alle bereit erklärt. Erinnert ihr euch, als wir Gemeindemitgliedschaft, als wir das bekundet haben hier an diesem Ort, vor der Gemeinde haben wir gesagt, ich bin bereit, meine Geschwister zu ermahnen und auch eigene Ermahnung anzunehmen. Es ist immer viel einfacher, natürlich die anderen zu ermahnen. Das ist viel einfacher. Aber wir wollen sie auch annehmen. Und dann werden wir zurechtgebracht und dieses Zurechtbringen bringt das Werk des Heiligen Geistes wieder hervor. Und dann kommt diese Freude zurück, so wie David auch bittet, erneuere in mir diese Freude meines Heils. Du kommst zurück und du sagst, ach, wie bin ich dumm, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin, wie töricht von mir. Und ich kehre zurück zu Gottes Wegen und Gottes Wege sind immer gut. Wir singen das sogar, Gottes Wege sind immer gut und wir freuen uns daran. Freude kann auch nebst einem legitimen Trauern und Weinen, ja sogar einem Zorn koexistieren. Nun, was meine ich damit? Weil ich habe letztes Mal gesagt, dass Jesus freudig das Beispiel aller Freude ist und das ist er, denn der Geist Gottes ist in ihm, er ist Gott und deshalb macht sein Leben auch Freude aus. Und trotzdem erkennen wir, dass Jesus auch traurig war über die Verlorenen. Er hat sogar geweint. Er weinte. Wir können jetzt sagen, guck mal, der weinte auch. Warum freut er sich denn nicht? Warum freut er sich denn nicht einfach über die Verlorenen? Warum weint er, wenn da jemand stirbt? Nun, er hat das Mitgefühl. Er ist nicht herzlos. Er ist ein wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Und so können auch wir in unserem Leben eine temporäre Trauer erleben und auch einen Zorn empfinden gegen die Sünde. Aber gleichzeitig haben wir die tiefe Liebe und den tiefen Frieden und die Freude in uns. Diese Dinge eliminieren nicht unsere bestehende Freude. Denn er ist Gott und wenn wir Gott betrachten, kommt diese Freude zurück. Und deshalb sagt Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung fallt. Wenn wir in eine Prüfung fallen, wenn wir in irgendeinen Umstand fallen, der uns nicht gefällt und eine Anfechtung für uns darstellt, dass wir sagen, ach Mensch, wo ist Gott jetzt? Und ich bin traurig und ich bin unzufrieden und ich fange an zu nörgeln oder ich bin entsetzt darüber, was mir passiert. Dann müssen wir darauf achten. Achtet es, heißt nachdenken. Wir denken nach, wer in unserem Leben wirklich wirkt. Und dann können wir sagen, Herr, du hast es in mein Leben gebracht. Und es gibt einen Grund dafür, warum du diese Dinge in mein Leben gebracht. Du willst meine Reife, du willst meine Vervollständigung, du willst mich weiterbringen. Du bringst nicht Dinge in mein Leben, die mich einfach nur traurig stimmen um der Trauer willen. Darum geht es nicht. Sondern er bringt, wie Daniel es auch vorhin gesagt hat, Traurigkeit in unser Leben, damit wir zurechtgebracht werden. Und manche Züchtigung, um das Wort zu benutzen aus Hebräer, die scheint uns gar nicht Freude zu sein. In dem Moment ist es keine Freude, aber sie bringt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit hervor. Sie bringt uns weiter in unserem Glaubensleben. Und das wird sich als Freude erweisen. Auch wir Christen können trauern und gleichzeitig tiefe Freude im Herzen haben. Den Thessalonichern wurde gesagt, erinnert ihr euch, ich will euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Die haben sich gefragt, was ist denn jetzt mit denen, die in Christus gestorben sind? Was ist mit meiner Tante? Du hast gesagt, Christus kommt wieder und die Tante ist jetzt gestorben. Was ist damit? Nun, wir sollen nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das Leben, wie ihr wisst, ist für das Kind Gottes nicht das Schlimme, wenn es zum Ende kommt, sondern das ist eigentlich Gewinn. So sagt Paulus das. Nun, meine Frau hat es heute Morgen ankündigen müssen, dass ihre Halbschwester gestorben ist. Und sie hat gesagt, sie wünschte, das Leid in ihrem Leben würde jetzt aufhören. Aber das tut es nicht, denn sie war eine ungläubige Frau. Und das ist traurig. Aber selbst da tröstet Gott uns in diesem Leid. Freude kann nicht eingebüßt werden für das Kind Gottes. Wir empfinden eine Trauer auf dieser Erde, aber sie ist in der Qualität nicht vergleichbar mit der Trauer der anderen, der Ungläubigen und Hoffnungslosen. Wir trauern stets auf den gerechten Gott. Und Menschen, die sterben ohne Gott, fallen in die Hand des gerechten und lebendigen Gottes. Und dafür wollen wir, und deshalb wollen wir Menschen warnen und wollen ihnen von dem wunderbaren Werk, von dem Evangelium, dass er, Herr Jesus Christus, für Sünder gestorben ist, verkünden, damit auch sie die wahre Freude im Leben erleben. Freude kann nicht eingebüßt werden. Sie zeigt uns Jesus in seinem Leben, der sogar in den schrecklichsten Stunden seines Lebens von Freude motiviert wird, seinen Auftrag ausführt. Ich lese die Stelle aus Hebräer 12, die ich letztes Mal schon erwähnt habe. Bekannte Verse, sehr bekannte Verse, aber achtet einmal bewusst auf die Freude. Hebräer 12 und ab Vers 1 heißt es, Hebräer 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, das sind die Glaubenszeugen aus Kapitel 11, so lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wir sündigen und zwar sehr leicht geht das. Das passiert ganz häufig, aber wir müssen sie ablegen und auch jede Bürde, die uns beschwert. Und dann sollen wir was tun? Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns vor uns liegt. Wie laufen wir? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, hört gut zu, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Oh, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert und mit dem Mut sogar die Freude verliert. Seht ihr, wir schauen einfach auf Jesus. Jesus hat man schrecklich behandelt. Wisst ihr was? Auch wir werden manches Mal schrecklich behandelt. Das ist einfach so. Damit müssen wir leben. Wenn das nicht so sein soll, müssen wir diese Erde verlassen. Aber wir werden manchmal nicht gerecht behandelt. Und das ist ein Fakt. Das ist einfach Leben. Das ist das Leben. Aber wir schauen auf Jesus und werden durch Jesus selbst motiviert, der sich sicherlich nicht so darauf gefreut hat, die Schmerzen zu ertragen und die Gottesferne zu erleben, aber um der vor ihm liegenden Freude willen, nämlich die gewonnene Gemeinde und die erlösten Kinder Gottes, hat er gesagt, ich erdulde das Kreuz. Ich bin gehorsam, ich bin mein Vater gehorsam und tue, was er gesagt hat. Und da ist die Freude, der Antrieb, die Freude, die kommen wird. Ihr Lieben, wir haben Freude, die kommen wird. Freude ist mit unserem Leben, unseren Abscheiden hier nicht beendet. Freude kann nicht eingebüßt werden, weil sie ewig ist. Und wir haben das schon beim letzten Mal gesehen. Ich gehe gleich noch etwas mehr darauf ein. Nun, ich möchte euch zeigen, dass Freude nicht eingebüßt werden kann. Und wir können Freude trotz Leid, und das ist unser zweiter Punkt, das war die Einleitung gerade. Der zweite Punkt ist Freude trotz Leid und Schwierigkeiten. Und ich muss sagen, ich hatte diese Woche eine schwere Woche. Es waren viele schwierige Dinge in meinem Leben und gesundheitlich auch einfach sehr schwierige Dinge. Nicht so schwer, wie die Apostel das erlebt haben in der Verfolgung oder unser Herr Jesus Christus. Aber es war für mich schwierig. Und ich habe schon gedacht, ja, du predigst über Freude, achte mal darauf, diese Woche wird schwierig. Und es war schwierig, aber ich musste mich immer wieder daran erinnern, ich predige über Freude. Und ich muss mich besinnen darauf, Freude am Herrn zu haben und nicht die Umstände mich bestimmen zu lassen. Nun, das zeigt uns einmal der Herr Jesus Christus. Wir könnten durch das Leben unseres Herrn Jesus Christus gehen. Und da wird nicht immer explizit gesagt, dass er Freude hatte. Aber wir wissen, dass er keinen Fehler machte, dass er alles perfekt behandelt hat. Aber bei Paulus kommt das sehr gut zum Ausdruck. Bei unserem Apostel Paulus lesen wir im Philipperbrief. Und der ganze Philipperbrief ist ein Zeugnis dieser Freude. Vielleicht erinnert ihr euch daran, der Apostel Paulus, der hatte immer vor, nach Rom zu reisen. Da wollte er so gerne hin. Und er hat gesagt, da komme ich noch vorbei, ich werde zu euch kommen. Nun, er kam auch dahin, aber er kam nicht auf die Art und Weise, wie er sich das vorgestellt hat. Er kam auf eine andere Art und Weise, nämlich als ein Gefangener dorthin. Und er wurde in den Knast gesteckt. Und einige denken, wenn ich das in Kanada gepredigt hätte, denken, ja, super, mein eigenes Zimmer, Fernseher und die Gefängnisse in Kanada, also die wir kennengelernt haben, hochmodern, wunderbar. Nein, 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 so waren die Gefängnisse damals nicht. Das waren dreckige, unhygienische Löcher. Da stank es nach, naja, spar mir das. Es waren schreckliche Orte. Und Paulus wird dort in einen Knast gesteckt, aber diesmal kommt er gut davon weg. Er wird nämlich in eine eigene Mietswohnung gesteckt. Und er wird an einen Soldaten gekettet, dass er gewisse Freiheit hatte. Aber das war nicht immer so. Wenn wir zurückgehen und uns erinnern an Apostelgeschichte 16, und zwar die Geschichte, die vor dem Thessalonichern, Besuch bei den Thessalonichern berichtet wird, dann sehen wir, wie Paulus in so ein dreckiges Loch kam mit seinem Reisegefährten Silas. Die beiden, Lukas war auch noch dabei zu dem Zeitpunkt, der musste ihn wahrscheinlich auch behandeln später. Sie kommen nach Philippi und dort wird gepredigt und da gibt es auch jemand, der geht diesen beiden auf den Senkel und besonders dem Paulus, weil er sagte mal, ja, diese Männer predigen den wahren Glauben und was weiß ich. Und Paulus treibt diesen Geist dieser Frau aus, diesen unreinen Geist und diese Frau war eine Wahrsagerin, brachte Gewinn ein für für diese Männer. Und naja, jedenfalls lange Geschichte kurz machen. Diese Männer kommen in den Kerker. Sie kommen in einen Knast, der wirklich ein Loch war. Wir lesen dort in Apostelgeschichte 16 und Vers 23 bis 25 Folgendes. Sie werden verprügelt vorher und sie gehen wandern ab in das Gefängnis. Da heißt es Vers 23 in Kapitel 16 der Apostelgeschichte. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, also nicht nur ein paar, nicht ein paar Streicheleinheiten, sondern Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu bewahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis. Also das war besonders sicher und schloss ihre Füße in den Stock ein. Und das ist nicht ein Stock, ein Knüppel, sondern das ist ein Gerät, eine Vorrichtung, in der man die Füße festmachte, dass sie sich nicht bewegen konnten. Sie wurden eigentlich eingeklemmt. Und dann heißt es dort, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und du denkst, Moment mal, hier sind diese beiden Verkündiger des Evangeliums im innersten Gefängnis. Sie sind wahrscheinlich blau und grün und haben möglicherweise Platzwunden am Körper, geschwollen, und jetzt werden sie eingesperrt, dass sie sich nicht bewegen können, sie können nicht weglaufen, sie sind wahrscheinlich noch zusätzlich angekettet, sie sind einfach in diesem Gefängnis. Und der Kerkermeister, der soll sie bewachen. Aber ihr kennt die Geschichte natürlich, braucht das gar nicht alles wiederholen. Es kommt so weit, dass Paulus und Silas freikommen, durch Gottes Eingreifen, durch das Erdbeben, das geschieht, und die Tore gehen auf und der Kerkermeister denkt natürlich, die hauen alle ab, ich bin ein toter Mann. Nun, bei den Römern war das so, wenn jemand seinen Wachposten nicht ausübte und die Gefangenen entwischten, dann war man selber dran. Aber Paulus meldet sich bei diesem Mann und sagt, nein, nein, bring dich nicht um, erklärt ihm das Evangelium, wir sind alle hier. Gott lässt diese Umstände, diese schrecklichen Umstände, diese Schwierigkeiten, dieses Leid, das sie jetzt erreichen, das lässt er dazu gereichen, dass der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus zum Glauben kommt. Und seht ihr, sie lobten Gott. Und jemand, der traurig und der vielleicht eingeschnappt ist und gerade in Sünde lebt, Der lobt Gott nicht, nicht in solchen Situationen. Den würde man eher fluchen hören. Was soll ich in diesem schmutzigen Loch? Ich habe doch dein Evangelium verkündigt. Warum komme ich jetzt in das Loch? Nein, sie lobten einfach Gott mit Gesang. Und die Gefangenen, die hören zu. Was für ein wunderbares Zeugnis. Das ist genau das, was Sie vorhin angesprochen haben. Die Freude ist ihnen gegeben, damit andere von dieser Freude erfahren. Und hört mal gut zu. In Vers 34 dort heißt es, und er, das ist, führte sie, das ist Paulus, der Kerkermeister, nachdem er zum Glauben gekommen war, in sein Haus, setzte ihn ein Mahl vor und freute sich. Er freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Seht ihr, hier ist die Freude von den Aposteln zu einem ungläubigen Kerkermeister gekommen. Wodurch? Durch das Leid. Durch die Schwierigkeiten des Gefängnisses. Und wisst ihr was? Und das hat Paulus und Silas so motiviert, dass sie freudig nach Thessalonik gegangen sind. Und ihr erinnert euch an die Freude, die sie hatten, als sie dort den Dienst begannen und wie sie freudig von den Thessalonikern berichten. Das ist genau der Grund, warum wir auch durch Schwierigkeiten und Leid gehen. Gott gebraucht diese Dinge sogar zum Heil von Menschen. Diese Schwierigkeiten und dieses Leid, dass er dort erlebte, das ließ ihn nicht den Glauben absagen. Nun, Paulus verlor seine Freude auch nicht, als er den Philipperbrief schrieb. Der Philipperbrief, ihr müsst dabei beim Durchlesen einmal darauf achten, wie oft die Freude erwähnt wird. Dort ist, wie gesagt, dieser Vers. aus dem Gefängnis heraus, aus dieser Gefangenschaft, seiner ersten Gefangenschaft in Rom, schreibt er, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und in dem Herrn, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, freut euch in ihm. Und abermals, falls ihr das nicht wahrgenommen habt, sage ich euch, freut euch. Und das ist nicht der einzige Punkt, den er macht, sondern er sagt, ich habe das Vorrecht. Mir ist die Gnade, Kapitel 1 sagt er, die Gnade ist mir verliehen worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Schaut einmal, ich lese das vor, in Philipper 1 heißt es Vers 27, führt euer Leben, sagt er, würdig zu den Philippern, würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber Errettung ist. Und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Hört mal zu, euch wurde die Gnade. Wenn ich euch sage, euch wurde die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott, für ihn zu leiden, sodass ihr in denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Hey, leiden wir? Dann leiden wir zur Ehre Gottes. Diese Leiden werden ein Ende haben, aber sie dienen jetzt dazu, uns mehr in das Bild unseres Herrn Jesus Christus zu verändern und ein kräftiges Zeugnis zu haben. Ein kräftiges Zeugnis. Wenn du leidest, und ich bin jedes Mal angetan, wenn ich Menschen auf dem Krankenlager höre, wie sie Gott preisen und loben für das, was er in ihrem Leben getan hat. Ich erinnere mich an eine Frau, bevor sie in die OP geht, sagte, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt in die OP gehe und wenn ich nicht wieder aufwache, dann bin ich bei dir. Und ich war einfach, boah, kriege jetzt noch die Gänsehaut. Einfach diese Freude zu wissen, ich bin geborgen in ihm, im Leid, sowie auch in guten Tagen, wo es uns gut geht. Nun, diese Freude bleibt uns erhalten im Leid. Und sie reift sogar durch schwierige und leidvolle Umstände. Bitte denkt daran beim nächsten Mal, wenn ihr in schwierigen Umständen steckt, denkt daran, Gott ist dieser Umstand schon lange bekannt. Er gebraucht diese Umstände. Ihr habt auch nicht gesehen, wie ein Josef, als er von seinen Brüdern verkauft wurde, geflucht hat und sich in einen Horrormensch verwandelt hat. Das würde man vielleicht denken können. Oh, der wird verkauft, seine Brüder verkaufen ihn und der ganze Segen, der hat keine Gemeinde mehr, der hat keine Freunde mehr, der hat gar nichts. Und wisst ihr was? Er entwickelt sich zu einem Mann Gottes, der für uns alle ein Vorbild geworden ist. Das war Leid für ihn. Stell dir vor, du hast die Brüder, die wollen dich eigentlich umbringen, aber im letzten Moment verkaufen sie ihn an irgendeine Karawane, damit er nach Ägypten kommt. Und Gott macht Geschichte mit diesem Mann. Und rein menschlich gesehen würde ich sagen, oh, der arme Typ, der endet wohl jetzt schlecht. Der wird irgendwo ein Sklave, der wird irgendwo verenden, der wird sauer auf Gott sein, dass Gott sowas zulässt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott gebraucht diesen Mann. Und ich könnte viele Verse anführen, aber ich möchte euch sagen, dass es auch Freude trotz Verleumdung gibt. Freude trotz Verleumdung, Punkt 3. Ihr Lieben, in der Geschichte des Christentums und der Gemeinde kam der größte und der schrecklichste Widerstand nicht durch Atheisten, obwohl es das auch gab, sondern von religiösen Menschen, die selbst glaubten, Gott zu dienen. Religiöse Menschen. Ich meine, wir gucken uns den Herrn Jesus Christus an. Die Juden waren religiöse Menschen. Sie wollten ihn nicht. Die Hauptinitiative ging nicht von den Heiden aus, sie ging von den religiösen Menschen aus. Und die Gemeinde wird auch oft diskreditiert. Und religiöse Menschen stellen das Anliegen von Menschen oft falsch dar, das die Gemeinde hat. Und sie verdrehen Dinge, die wir tun. Und sie erzählen Dinge über uns, die nicht wahr sind. Und das haben sie auch mit dem Apostel Paulus gemacht. Sie haben ihn verleumdet. Lest einmal unter diesem Aspekt nur den 2. Korintherbrief durch, wo er sein Apostelamt verteidigt. Oh ja, sie haben ihn angegriffen wegen aller möglichen Dinge. Sie haben gesagt, der kann nicht reden. Und er sagt, das stimmt, ich bin kein Redner. Ich bin kein guter Redner. Ich habe nicht die Rhetorik dieser Superapostel, die mich angreifen, gelernt. Aber ich habe Erkenntnis. Und ich habe die Erkenntnis meines Herrn Jesus Christus. Und den verkündige ich euch. Nun, diese Menschen predigen sogar das richtige Evangelium. Soll man nicht glauben. Im Epheserbrief macht er das Philipperbrief macht er das sehr deutlich. Kapitel 1. Schlag bitte mit auf, wenn ihr nicht schon da seid. Philipper 1, Vers 15. Da sagt er, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, also nicht mit reinen Motiven, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Seht ihr, da kommen Leute und die wollen dem Paulus noch eine reinhängen. Die wollen ihm noch eine reindrücken. Und die verkündigen das Evangelium. Das müssen eine fromme Leute sein, oder? Ja, denkt man. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Verstand, Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Seht ihr? Als Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Seht ihr, und dann ging es los. Es wurden Dinge über ihn erzählt, die einfach nicht wahr waren. Ja, im 2. Korintherbrief wurde es noch viel, viel deutlicher. Aber es geben einfach Leute, die gegen ihn angehen. Und das ist das, was das rechte Evangelium, kommen sie und dennoch fügen sie ihnen Schaden zu. Das wollen sie. Und da im Gefängnis in Rom schreibt er einfach diesen Philipper und sagt, das sind diese Leute, die das tun wollen. Sie wollen mir etwas hinzufügen. Und Paulus würde sagen, wisst ihr was, sehr schön, ich freue mich. Es wird weiterhin das Evangelium gepredigt, auch wenn sie keine reinen Motive haben. Ich bleibe in dieser Freude. Ich verbittere nicht daran. Und aus der 2. Gefangenschaft sehen wir, wie er nicht nur verleumdet wird, sondern er wird auch verlassen. In 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 15 wendet er sich an Timotheus, den Mann, der nicht das Seine suchte, sondern der sich wirklich darum mühte, dem Apostel Paulus zu dienen. Und da sagt er in 2. Timotheus 1, Vers 15, du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Unter ihnen, und jetzt nennt er sogar Namen, auch Phygellus und Hermogenes. Er wurde verlassen. In 2. Timotheus 4, Vers 16 sagt er, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so würde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Wie wunderbar, dass der Apostel Paulus nicht verbittert wurde. Wir müssen uns von verleumderischer und von ungerechter Behandlung niemals die Freude rauben lassen. Wir können dem Paulus und dem Herrn Jesus selbst durch seine Freude in uns und auf all unseren Wegen einfach nur nacheifern. Wisst ihr, selbst der Tod Paulus sagt ja auch, egal wo das hinführt, im ersten Kapitel im Philipperbrief sagt er, ob Leben oder Tod, ich werde mich einfach weiterhin freuen. Und wisst ihr warum? Weil der Tod auch nicht die Beendigung der Freude ist. Viertens, Freude trotz Tod. Wenn dich der Tod übereilt und deine Zeit gekommen ist, egal durch welche Umstände, dann bedeutet das nicht Trennung von der Freude, nicht Trennung von Gott. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 1, fortgesetzt hier, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorband oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schanden werde, sondern in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es ist egal wie. Entweder sei es durch Leben oder sei es durch den Tod. Und dann sagt er in Vers 21, dieser bekannte Vers, den wir oft aus diesem Kontext herausnehmen und sagen, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Und du denkst zunächst, Moment. Sterben ein Gewinn? Ist die Freude denn nicht zu Ende? Oh nein. Der Grund dafür ist, dass ein Kind Gottes nie und durch nichts mehr von der Freude ablassen muss, weil wir nie von Gott getrennt werden können. Paulus sagt im Römerbrief diese bekannten Verse, Römer 8, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nun, im Hinblick auf das Reich Gottes sagte Jesaja, dass die Erlösten, Jahwes, sie werden zurückkehren, nach Zion kommen, mit Jauchzen. Und dann heißt es, ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen. Aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Jesaja 35, Vers 10. Warum ist das so? Weil Jahwe selbst einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Und da heißt es dann in Jesaja 65, ab Vers 17 heißt es, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Vers 18, sondern was? Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst, hört mal, jetzt freut sich Jahwe selbst. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Wie wunderbar ist das? Und wir werden dort präsent sein. Wir werden dort gegenwärtig sein. In diesem Reich. Wir sind Erben des Reiches. In dem Reich, in dem wir uns nicht mehr an die vorige Welt erinnern, wenn das auch dann ins ewige Reich übergeht und einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Aber schon in diesem irdischen Friedensreich, diesem tausendjährigen Reich, werden wir Freude haben. Denn Jesus Christus selbst wird dort sein. Er wird herrschen von Jerusalem aus. Und Zion steht auch für das neue Jerusalem, unser aller Mutter. Ja, die Stadt der großen Freude. Und das himmlische Jerusalem wird auf die neue Erde hinunterkommen und dort wird es nichts anderes als Freude geben. Und wenn es dann heißt in Offenbarung, dass wir ihm dienen werden, dann wird es ein Dien in ewige Freude sein. Und so wird uns die Freude niemand nehmen. Egal, was die Umstände sind. Wir müssen nur darüber nachdenken, was wir in unserem Herrn Jesus Christus haben und an ihm. Nun, wenn du diese Freude nicht kennst, dann wende dich an Jesus Christus, an unseren Gott. Kehr um. Kehr um von deiner Sünde, von deinen Abwegen. Tu Buße. Bekenne unserem Gott deine Schuld. Lass ab von deinen bösen Wegen und kehre dich zu Gott. Und wenn du als Christ in Sünde lebst, dann bekenne heute deine Sünde und bitte den Herrn, die Freude seines Heils in dir zu erneuern. Ihm zu vertrauen. In schwierigen Umständen, in leidvollen Umständen, sogar selbst in verleumderischen Umständen und selbst im Tod. Er wird uns ewig beschenken mit seiner Freude, zu seiner Ehre. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, wir sind dir dankbar dafür, dass wir erkennen dürfen, was der Grund deiner Freude ist. Wenn wir Freude an dir haben, wenn wir sehen, wie wunderbar du alles gemacht hast, dann sagen wir, ja, du hast alles gut gemacht. Und selbst in einer gefallenen Welt, wenn wir in der Schöpfung stehen, erkennen wir deine wunderbare Meisterhand, deine Schöpferhand. Selbst dann staunen wir noch. Wie muss die Welt ausgesehen haben vor dem Sündenfall? Du hast alles wunderbar gemacht. Herr, und du hast uns diese Welt zur Freude gegeben. Du hast uns einander gegeben, damit wir freudig sind in dir. Über das, was du getan hast, über dein Erlösungswerk, das uns freispricht in alle Ewigkeit von unserer Sünde. Du uns eine Gerechtigkeit verliehen hast, die du selbst erwirkt hast, Herr Jesus Christus. Danke dafür. Herr, wir können dir nur danken. Und so beten wir dich an. Und wollen dich mehr lieben. Und bitten dich, uns vergeben, wo wir uns nicht freuen. Denn wir haben so viel Grund. Und dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem wahren, den allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.